Ich beginne in einer Zeit vor Adam und Eva. Die Entstehung und Schaffung lebendiger Materie und insbesondere menschlichen Lebens ist uns in hypothetischer, intentionaler und faktischer Hinsicht sowohl innerhalb als auch außerhalb natürlicher Kreationsprozesse erfassbar. Den Naturprinzipien folgend ist die Fortpflanzung der zentrale Vorgang, wobei zwischen geschlechtlicher und nichtgeschlechtlicher bzw. eingeschlechtlicher Reproduktion zu unterscheiden ist. Was die Genese des Menschen in seiner bislang wohl nicht anzuzweifelnden Gebundenheit an die bisexuell determinierte geschlechtliche Fortpflanzung betrifft, ist seine Reproduktion mit dem familialen Komplex verknüpft, der allerdings im Wandel der Geschichte und in Anbetracht verschiedener Kulturen die mannigfaltigsten Ausformungen und Varianten kennt. Davon abzugrenzen sind Fragen und Fakten hinsichtlich der Ursprünge des Lebens als solchen und seiner notwendigen organischen Bestandteile sowie auch Vorgänge der eingeschlechtlichen Fortpflanzung, wie sie uns in natürlicher Weise entgegentreten oder wie wir sie der Natur unterstellen. Derartige Genesen außerhalb mythologischer und religiöser Kontexte treten als Spontanzeugung einerseits und als Parthenogenese andererseits in Erscheinung. Als Johann Gottfried Herder den Begriff der Urerzeugung erstmals in den deutschsprachigen anthropologisch-philosophischen Diskurs einbrachte, griff er auf eine antike Idee zurück, welche Aristoteles unter Bezugnahme auf die vorsokratischen Denker und namentlich auf Empedokles als spontane Erzeugung bezeichnete. Dieses auch Abiogenese oder Archigenese genannte Phänomen bezieht sich auf die Vorstellung, dass Lebewesen aus zuvor unbelebter Materie entstehen können. Der in den Mythen dargestellten Genese des Lebens und der ersten Lebewesen durch Götter und göttliche Naturkräfte wurde damit ein physikalisch-biologistisches Konzept entgegengestellt, das im Sinne einer biologischen Evolution die Erzeugung lebendiger Materie ausgehend von primitiven Organen und Organteilen bis hin zu fortpflanzungsfähigen Lebewesen als Zusammenwirkung von Urstoffen wie Wasser, Luft, Feuer und Erde und Urkräften, namentlich Liebe und Streit, vorsah. Die darauf beruhenden Gedanken des Aristoteles nahmen an, dass bestimmte Arten von niederen Tieren, wie etwa Insektenlarven im Wasser oder in der Erde, unter dem Einfluss von Wärme, Luft und Wasser als Produkte von Fäulnis und Verwesung spontan entstehen würden. Damit wurde neben der sexuellen und der vegetativen Fortpflanzung eine dritte Art der Entstehung von Leben postuliert. Eine solche Auffassung wurde als Tatsache weder vom christlichen Mittelalter noch von der islamischen Welt in Frage gestellt, wenngleich Abänderungen der ursprünglichen Lehre vorgenommen wurden. Im Rückgriff auf Aristoteles, wonach nur aus Gleichem Gleiches entstehen kann, wurden jedenfalls die bei der Spontanzeugung entstandenen Lebewesen als wieder natürlich erachtet, so auch bei Paracelsus. Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert hielt die Sonne und die anderen Himmelskörper als formengebende Kraft der Spontanzeugung, wobei bei der geschlechtlichen Fortpflanzung diese Kraft dem Samen zugeordnet wurde. Der Scholastiker Blasius von Parma im 14. Jahrhundert nahm an, dass nach der Sintflut eine Neuentstehung der Arten durch Spontanzeugung erfolgt sei, da die von Noah geretteten Tierarten miteinander nur bedingt verträglich gewesen seien. In der Renaissance wurde die Spontanzeugung als alternativer Entwurf gegenüber der biblischen Schöpfungsgeschichte verbreitet, wobei kuriose Experimente diese Auffassung belegen sollten. Auch im Rahmen eines materialistischen Atomismus wurde in Betracht gezogen, dass bei Vorliegen einer für das Leben geeigneten Atomkombination neues Leben, ja sogar menschliches Leben, auch in der Erde aus unbelebter Materie entstehen könnte. In der Folge und unter dem Grundsatz Omne Animal Ex Ovo, jedes Tier aus einem Ei, wurden derartige Ideen allerdings verworfen, bis sie schließlich im 18. Jahrhundert auch unter Philosophen der Aufklärung wie Voltaire die Meinung durchsetzte, dass sich Lebendes nur aus Lebendem, aber nicht ohne göttliches Eingreifen bilden würde. Atheistische Philosophen dieser Epoche hielten jedoch an einer Spontanzeugungstheorie im herkömmlichen Sinne fest. Als im 19. Jahrhundert Louis Pasteur das Prinzip Omne vivum ex vivo, alles lebendig aus Lebendem, erneuerte, untermauerte er diesen Kernsatz mit Experimenten, wonach auch bei Mikroorganismen Spontanzeugung nicht vorkommen könne. Dieser Grundsatz Lebendes nur aus Lebenden ist übrigens mit dem derzeitigen kosmologischen Standardmodell des Urknalls nicht vereinbar. Wenn auch die entscheidenden Fragen der chemischen Evolution nach wie vor ungeklärt sind, so haben doch Ideen im Sinne der Spontanzeugung durch das Miller-Urey-Experiment aus dem Jahr 1953 neue Nahrung erhalten. Die Forscher konnten nachweisen, dass unter den Bedingungen einer postulierten Uratmosphäre aus einfachen Gasmolekülen unter dem Einfluss eines elektrischen Lichtbogens als Simulation von Gewitterblitzen mehrere der für lebendige Materie unabdingbaren Aminosäuren entstanden. Merkwürdige Koinzidenz mit dem Gedanken an den antiken Zeus, der als Vater der Götter und der Menschen mit den Waffen des Blitzbündels, des Feuerkeils und des Donners ausgestattet war. Es sei hier auch noch erwähnt, dass in der indischen Mythologie und Philosophie die Figur des Purusha eine zentrale Stelle einnimmt, ein mit 1000 Köpfen und 1000 Füßen beschriebenes Urindividuum, das durch Selbstzeugung aus seinem Körper heraus sowohl die Welt als auch die in Kasten eingeteilten Menschen erschuf. Abzusondern von den erwähnten spontangenetischen Vorgängen ist das Phänomen der Parthenogenese oder Jungfernzeugung, ein Begriff, der vom Philosophen und Aufklärer Charles Bonnet im 18. Jahrhundert eingeführt wurde und die eingeschlechtliche Fortpflanzung durch unbefruchtete Eizellen betrifft. Es ist bekannt, dass manche Pflanzen und weibliche Tiere, wie etwa bestimmte Insekten, einzelne Fisch- und Eidechsenarten, Schnecken, Schlangen und auch einige Vogelarten, Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen entstehen lassen können. Nach dem derzeitigen Forschungsstand wird allerdings die Parthenogenese für höhere Säugetiere und Beuteltiere als schwierig bis unmöglich erachtet. Die beobachtbaren und erklärbaren biologischen Vorgänge der Parthenogenese bei Pflanzen und Tieren steht im menschlichen Bereich die infolge von Jungfernzeugung erfolgte jungfräuliche Geburt als Glaubensdogma von Religionen gegenüber. Dem wird zumeist mit der Argumentation widersprochen: Da Menschenfrauen kein Y-Chromosom besitzen, müsste ein parthenogenetisch entstandenes Kind als Klon der Mutter als Mädchen geboren werden. Daher kann an die Jungfräulichkeit der Heiligen Maria, ebenso wie bei seltenen ähnlichen Behauptungen, nur unter Annahme eines Wunders im strengen Sinn geglaubt werden. Ein lediglich ungewöhnlicher, natürlicher Vorgang scheidet damit aus. Aufsehen in dieser Hinsicht riefen daher englische Pressemeldungen hervor, als 1955 ein Sonntagsblatt über eine Umfrage jungfräuliche Mutter suchte. Tatsächlich meldeten sich drei Frauen und beteuerten, Mädchen geboren zu haben, ohne zu der fraglichen Zeit Umgang mit Männern gehabt zu haben. Zuvor hatte die Massenpresse von neuen Spekulationen über die Parthenogenese berichtet, beruhend auf Experimenten mit Zahnkarpfenweibchen, nachdem bereits schon lange bekannt war, dass in der niederen Tierwelt, wie bereits gesagt, bis herauf zu den Bienen, Wespen und anderen Insekten, die Jungfernzeugung ein Faktum darstellte. Nun schloss auch das renommierte Wissenschaftsjournal Lancet die Möglichkeit einer parthenogenetischen Fortpflanzung für den Menschen nicht mehr kategorisch aus, betonte aber die Schwierigkeiten solcher Nachweise aus Diskretionsgründen der Betroffenen, wobei die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse doppelt so selten gesehen wurde wie die Geburt von Sechslingen. Demnach würde auf der ganzen Welt innerhalb von 3 Generationen nur ein Fall von Jungfernzeugung stattfinden. Die Tatsache, dass sich bei der erwähnten Umfrage von 1955 binnen kurzer Zeit gleich 3 entsprechend privilegierte Mütter meldeten, lässt vermuten, dass ihre Parthenogenese eher jener für Suggestion empfänglichen seelischen Verfassungen entsprungen ist, welche schon in antiken Zeiten mit einer Krankheit der Gebärmutter assoziiert wurde. Es sei noch angemerkt, dass in der gegenwärtigen Truther-Szene, in der zur Verteidigung von Dogmen Verschwörungstheorien entwickelt werden, das Thema der unbefleckten Empfängnis beim Menschen weiterhin als Faktum propagiert wird. In einem deutschsprachigen Blog der unter dem Pseudonym Aniyat B. wirkenden Wiener Verschwörungstheoretikerin Maia Sura konnte man kürzlich unter Hinweis auf das Buch einer gewissen Marianne Wex erfahren, dass nach einer offiziellen Schätzung über die Häufigkeit der menschlichen Parthenogenese in den USA Jungfernzeugung unter Frauen europäischer Abstammung in der heutigen Zeit etwa so häufig vorkomme wie die Geburt eineiiger Zwillinge. Unter Frauen anderer ethnischer Herkunft liege die Quote etwas höher. Derartige Vorstellungen, die sich nicht nur auf das Rätsel der menschlichen Schöpfungsgeschichte, sondern auch auf die Schaffung menschlichen Lebens außerhalb der natürlichen und geschlechtsbezogenen Zeugungs-, Reifungs- und Gebärprozesse beziehen, sind in einer Realität fernab von Evidenz und empirischer Nachweisbarkeit angesiedelt. Sie sind sozusagen stichhaltige Gerüchte. Als Fantasien finden sie ihren gerechtfertigten Platz in den Märchen, Sagen, Erzählungen und Gestaltungen der Literatur und der bildenden Kunst, als Mutmaßungen oszillierend zwischen einem »Es war schon immer« und »Es geschah noch nie«, bilden sie Mythen und bevölkern als solche die Lakunen, die vom Wissen über unsere Vorzeit notgedrungen ausgespart bleiben müssen. Ausgestattet mit der Kraft des Glaubens illustrieren sie die Dogmen der Religionen, aber auch die Kultstätten des Aberglaubens und der Esoterik, wo sie mit zunehmender Gewissheit ihrer Annahmen in die Bereiche des Wahns hinausreichen. Schließlich und versehen mit dem Vorbehalt, dass es so sein könnte oder dass es so hätte sein können, situieren sie sich als Spekulationen in den epistemologischen Grenzbereichen der sich als seriös erachtenden Wissenschaften. Was sich in den entsprechenden Motiven der Selbstzeugung und der Parthenogenese, in den mit ihnen verwobenen Geschichten von göttlichen Schwangerschaften und Geburten, in den Berichten über Vermännlichungen und Verweiblichungen, aber auch in den diversen Homunculus-Kreationen zeigt, sind in Fragestellungen, Zurückweisungen und auf Umbruch zielende Begehrenshaltungen hinsichtlich natürlich erscheinender oder traditioneller Gegebenheiten, die Georges Devereux zufolge stets um den Polymorphismus der Geschlechtszugehörigkeit kreisen. Somit verweisen sie nicht nur auf Narzissmus inhärente demiurgische Ambitionen des Menschen, sondern auch auf sein ewiges Hadern mit der Sexualität und der Dualität der Geschlechter. Beides, eng miteinander verknüpft, ist der menschlichen Evolution inhärent und beruht auf der von Instinktgebundenheit und genetischer Prägung weitgehend befreiten Sonderstellung menschlicher Existenz, einer durch Seinsmangel und Seinsverfehlung charakterisierten Existenz, Kennzeichnungen des Menschen als dezentriertes Subjekt, als Zoon Politikon bei Aristoteles, als Mängelwesen bei Herder, als Animal Symbolicum bei Cassirer oder als Par Lettre, als Sprechwesen also bei Lacan, verweisen auf diese Condition humaine im Hinblick auf eine fehlende ontologische Grundlage. Dem konstanten strukturellen Mangel entgegengestellt findet sich ein kompensatorischer Überbau, dessen Mannigfaltigkeit an konkreten Ausformungen die unzähligen Varianten sowohl in Bezug auf individuelle Ausrichtungen als auch hinsichtlich der Gestaltung kollektiver und sozialer Gefüge bedingt. indem die Psychoanalyse in ihren behandlungstechnischen Dispositiven unbewusste Phantasmen mit Inhalten freilegt, die sich auch in den invarianten, zeiten- und kulturenübergreifenden Vorstellungskomplexen finden lassen, besteht sie auf deren transkultureller Gültigkeit, was in der traditionellen Theoriebildung auch durch den Rekurs auf Mythen stets seinen Ausdruck gefunden hat. In ihrer gemeinsamen Funktion als Überbrückungshilfen von Wissensmängeln und Erklärungsnotständen, aber auch als Instanzen der Zurückweisung scheinbarer Selbstverständlichkeiten mit der Rechtfertigung von Neuorientierungen und Neuschaffungen, sind die großen kultur- und epochenbestimmenden Mythen, welche zumeist Schöpfungs- und Gründungsmythen darstellen, den individuellen und privaten Mythen gegenüberzustellen, die sich zumeist als Neben- und Gegenrealitäten im Hinblick auf Identität, Herkunft und Bestimmung gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen aufbauen. Abgesehen von den als Realitätsdekorationen und auratischen Verzierungen zu verstehenden Mythen des Alltags, wie sie etwa Roland Barthes beschrieben hat, sind sie uns, psychoanalytisch betrachtet, als Familienroman und als Individualmythen von Neurotikern vertraut, welche bei psychopathologischer Zuschärfung über betrügerische Pseudologien in genealogische Wahnbildungen münden können. Davon abzugrenzen sind freilich tragische Schicksale, wie sie uns in Gestalten von Wolfskindern als Figuren wie Kaspar Hauser oder aber als Opfer sozialer Experimente, etwa in den Kindesaussetzungen unter Friedrich II., bis hin zu den eugenischen Projekten des Nationalsozialismus entgegentreten. Zu den Zurückweisungen, Ablehnungen und Verkennungen hinsichtlich kollektiver Abstammungen und individueller Genealogien, die häufig zu kollektiv übernommenen Mystifikationen der Herkunft führen oder auch Blockaden von Transmissionen nach sich ziehen, gehören auch die Legenden von Künstlern, wie sie von Ernst Kries und Otto Kurz beschrieben wurden. Ausgehend von einer Analyse der an Fiktionen reichhaltigen Lebensgeschichte des österreichischen Bildhauers Franz Xaver Messerschmidt haben für den Bereich der bildenden Kunst Ernst Kries und Otto Kurz mit ihrem Buchessay Die Legende vom Künstler eindrucksvoll zeigen können, dass sich in allen einschlägigen Biografien bestimmte und einem gemeinsamen Wesen entsprungene Grundvorstellungen vom Künstler ausfinden lassen, die man bis in die Anfänge der Geschichtsschreibung verfolgen kann. Verständlicherweise bilden sich derartige Künstlerlegenden dann heraus, wenn sich die Kunst fremder, wie etwa religiöser Zweckrelationen entledigt hat und zu ihrem Selbstzweck wird, sodass der Künstler namentlich und biografisch aus der Anonymität heraustreten kann. Streng genommen, so die Autoren, kennt nur die abendländische Kultur und die Kultur des fernen Ostens solche Entwicklungen, wobei im Abendland die Überlieferung typischer Künstlermythen im Griechentum wurzelt. Unterbrochen durch das römische Imperium und die nachfolgende Zeit des frühen Christentums und des Mittelalters werden schließlich ab dem 14. Jahrhundert und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts sagenumwobene Viten von Künstlern als Variationen hellenistischer Vorgaben weitergetragen. Die zahlreichen Motive der Legenden beziehen sich einerseits auf Verklärungen der Lebensläufe der Künstler, andererseits auf die magischen Wirkungen großer Werke auf das Kunstpublikum. Werke, deren angeblicher Täuschungscharakter zumeist auf geniales und auch autodidaktisch erworbenes Handwerk des Schöpfers zurückgeführt wird, aber auch durch den Einsatz von unglaubwürdigen und bisweilen grausam realistischen Techniken erklärt wird. Die Heroisierung des Künstlers, seine legendäre Herkunft, die bisweilen an eine Autopoiese ex nihilo heranreicht, und seine Schicksalsschläge, wie sie in der Biografik niedergelegt sind, sind häufig an literarischen Vorlagen angelehnt oder aber mit dem Heldentum großer Mythen bzw. mit deren Götterwelt verbunden, wobei die Gestalten des Deus Artifex und des Divino Artista in mannigfaltigen, teils kreativen, teils rivalisierenden Beziehungen miteinander verknüpft sind. Erst mit dem 20. Jahrhundert zeichnet sich für Gries und Kurz ein neuerlicher Traditionsbruch ab. Denn ab dieser Zeit scheinen die Künstler eine neue Einordnung in die Gemeinschaft und eine andere gesellschaftliche Stellung anzustreben. Und diese begleitende Kunstwissenschaft hat vielfach aller biografischen Neugier entsagend die Kunstgeschichte ohne Künstler auf ihre Fahnen geschrieben. Eine Unterscheidung von Benedetto Croce heranziehend, weisen die Autoren in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nun auch die Umwelt auf die empirische Persönlichkeit des Künstlers verzichte und seine ästhetische Persönlichkeit und seinen schöpferischen Charakter in den Vordergrund treten zu lassen. Dabei erhebt sich die Frage, ob nicht auch die psychoanalytisch orientierte Biografik und namentlich die obsolet gewordenen Künstlerpathografien, wie sie von Freud und seinen Zeitgenossen geschrieben wurden, einen gewissen Anteil an dieser Entwicklung haben. Um noch einmal darauf hinzuweisen, von der Kultur an die Kandare genommen und der Macht der Symbole unterworfen, mündet das menschliche Triebstreben zu einem großen Teil in ein unerfüllbares und nicht abschließbares Begehren, das stets danach trachtet, virtuelle Räume in gelebte Realitäten zu verwandeln und die Grenzen von Vorstellungen, Fantasien und Träumen zu überwinden. Allerdings leben wir in einer Zeit, in der uns in vielen sozialen, politischen und kulturellen Bereichen Transformationen besonders markant und tiefgreifend erscheinen. Auf Genealogien und Reproduktionsfragen in ihrer soziokulturellen Vielfalt bezogen, betreffen in Fragestellungen und Umbrüche hinsichtlich der menschlichen Arterhaltung sowohl die mit ihr verbundenen Institutionen und familialen Gefüge als auch die Reproduktionsvorgänge selbst, wobei man, was das Letzte betrifft, auch vom Desiderat einer Art Ersetzung sprechen könnte. In seinem Enzyklopädiebeitrag von 1938 hat sich Lacan ausführlich mit der Familie als einer sozialen Institution auseinandergesetzt, die in der uns geläufigen Form aus ursprünglich großen Aggregaten entstanden ist und die im Laufe der Zeit und unter den Bedingungen verschiedenartiger Kulturen von strukturellen Umwandlungen und Umbrüchen gekennzeichnet ist. Elisabeth Rudinesco hat diese Thematik 2002 in ihrem Buch La Famille en désordre, auf Deutsch Die Familie ist tot, es lebe die Familie, wieder aufgegriffen und auf eine gegenwärtige Revitalisierung familialer Gefüge hingewiesen. Als ein universelles Phänomen und aus dem Blickwinkel der Anthropologie betrachtet, beruht die Familie auf der Verbindung eines Menschen männlichen Geschlechts mit einem Menschen weiblichen Geschlechts unter der Voraussetzung einer Allianz im Sinne der Ehe oder einer eheähnlichen Verbindung sowie einer durch Kinder gewährleisteten Filiation, die durch die Kategorien der Generationenfolge und der Abstammung determiniert ist. Dieser auf dem Geschlechtsunterschied begründeten naturalistischen Konzeption ist Lévi-Strauss zufolge aber ein weiteres und keineswegs physiologisches Merkmal hinzuzufügen, um von einer menschlichen Familie sprechen zu können. Zu einer solchen Familie ist die Existenz zweier weiterer Familien erforderlich, von denen die eine bereit ist, einen Mann abzugeben, die andere eine Frau, die dann durch ihre Heirat eine dritte Familie entstehen lassen. Damit bestimmt sich die Herangehensweise an das Phänomen Familie nicht nur durch die Prinzipien der Abstammung und der Generationenfolge, sondern auch durch die horizontale Perspektive der Verwandtschaftsverhältnisse. Die dabei ins Spiel kommende Praxis des Tauschens setzt allerdings eine symbolische Funktion in Form eines Gesetzes voraus, das als Inzestverbot die Begründung einer Familie aus nur einer Familie untersagt und damit den Übergang von Natur in Kultur gewährleistet. Allerdings wurden und werden die dem Inzestverbot unterworfenen Allianzen nicht in allen Gesellschaften und nicht in allen Zeiten in der gleichen Weise interpretiert. Was die Evolution der Familie betrifft, weist Rudinesco auf drei große Perioden hin. Die traditionelle Familie, strukturiert nach dem Paradigma einer göttlichen oder staatlichen Macht, in der die Allianzen und die Weitergabe des Erbes vollständig der patriarchalen Autorität unterworfen war. Zweitens und mit einer Ausbreitung zwischen dem Ende des 18. und der Mitte des 20. Jahrhunderts setzt sich ein Familienmodell durch, das Rodinesco als melancholische Familie bezeichnet. Seine Grundlage ist die romantische Liebe, sodass in den Allianzen Gefühle und sexuelle Wünsche der Partner berücksichtigt und legalisiert werden. Von diesem Zeitpunkt an muss die Frage nach der Autorität immer wieder zwischen den Eltern und dem Staat ausgehandelt werden, aber auch zwischen den Vätern und den Müttern. Schließlich stehen wir gegenwärtig einer seit den 1960er Jahren sich entwickelnden postmodernen Familie gegenüber, die einer verstümmelten Familie entspricht, wobei sich zwei Menschen auf der Suche nach Intimität und sexueller Befriedigung für längere oder kürzere Zeit miteinander verbinden. Angesichts der Scheidungs- und Trennungstendenzen, die häufig zur Gründung neuer Familien führen, ist die Frage nach der Autorität besonders problematisch. Ich gehe jetzt nicht auf die möglichen Ursachen und Faktoren dieser Neuorientierung ein. Wir können vielleicht dann in der Diskussion darüber noch sprechen. Aber ich möchte jetzt noch auf etwas anderes zum Abschluss hinweisen, nämlich auf Umbrüche hinsichtlich der menschlichen Reproduktionsvorgänge selbst, welche sich nicht allein auf das Bestreben zur manipulativen Überwindung der Genlotterie, wie die Künstlerin Orlan ihr Körperkunstprojekt umschrieben hat, bezieht. Bemühungen zur alternativen Zeugung und Erzeugung menschlichen Lebens außerhalb der gewohnten Fortpflanzung laufen bekanntlich in zwei Richtungen. Einerseits in eine biologistische bzw. biopolitische, die von der künstlichen Befruchtung über korporale, mütterliche und nichtmütterliche sowie extrakorporale Fruchtreifungsvorgänge bei atemberaubenden gentechnologischen Experimenten angelangt ist. Andererseits in eine technizistische Richtung, die sich mit Entwicklungen auf dem Gebiet der Robotik und der Artificial Intelligence umschreiben lässt. Das Thema der Schöpfung des Menschen durch sich selbst außerhalb des natürlichen Fortpflanzungsprozesses und außerhalb der Paarung der Geschlechter kreist nicht nur um die Frage der exogenen Zeugung, sondern es bezieht sich auch auf das Problem der Subjektivität und auf das Wunder der Beseelung technischer Kunstwerke. Dann hier auf den kleinen Filmausschnitt, den ich Ihnen zeigen wollte. Es geht um einen kleinen Filmausschnitt, wo eine schon alte Geschichte, aber für mich immer noch paradigmatisch für die Grundfragen, die wir in Bezug auf die KIs haben und auf die Robotik, nämlich wo ein für militärische Zwecke gebauter Roboter aufgrund eines technischen Fehlers aus seiner Roboterarmee ausschert und sich in eine kalifornische Familie verirrt, bei der er nun aufwächst und bei der er so einiges lernt. Und schließlich sich auch ethischen Werten unterziehen kann, die seinen bislang entgegengestanden sind. Die Armee sucht ihn, weil er ja mit wichtigen Daten ausgestattet ist, und sein Konstrukteur findet ihn schließlich bei der Familie, wo er aber sich weigert, mit ihm mitzugehen, wieder zurück, weil er gefunden hat, das ist nicht gut, man töten tut man nicht. Die Frage ist dann, woher er das her hat, und er zeigt darauf hin und hat gesagt, das hat er sich selber programmiert, weil er ja inzwischen lebt. Der Film heißt Nummer 5 lebt, und jetzt muss der kleine Roboter seinem Konstrukteur nachweisen, wie er zu der Annahme kommt, dass er lebt, wie er ein Subjekt geworden ist. Und das wird auf sehr seltsame Weise bewerkstelligt. Ja, es kommt dann, es gibt dann noch eine Stelle, wo sein Konstrukteur ihm einen Witz erzählt und er bricht in schallendes Gelächter aus und sagt, haha, das habe ich verstanden, haha. Also das sind so Versuche, Humanoide von Humanen zu unterscheiden und sich zu fragen, was macht den Menschen aus und was müsste getan werden, um einen Homunculus zu erzeugen. Gerade in Anbetracht von Übergangssubjekten, die einerseits unter biopolitischer Befeuerung in den genbiologischen Laboratorien ihrer humanoiden Vollendung entgegensehen, andererseits als digitale Menschmaschinen ihren Replikantenstatus ständig so verfeinern, dass nur noch ein technologischer Hauch fehlt, um sie auch mit einem emotionalen Leben auszustatten, wobei, wie heute in einer Tageszeitung zu lesen war, der Möchtegern-Philosoph Elon Musk bereits prophezeit, dass künstliche Superintelligenzen bereits die Macht übernommen und damit begonnen hätten, die Erde und den Weltraum zu kolonisieren. Da drängt sich eine Frage auf, die den Motivationskomplex zur Schaffung derartiger Doppelgängerapparaturen betrifft. In der Psychoanalyse spricht man mitunter vom Gebärneid der Männer. Gestützt auf ethnologische Beobachtungen, wonach bei gewissen Völkern die Überzeugung herrscht, dass Männer im Vergleich zu Frauen von Geburt an unvollständig sind, sich aber gleichzeitig die Männer als stärkeres und überlegenes Geschlecht empfinden, was übrigens den Mythos männlicher Parthenogenese durch homosexuelle Fellatio kursieren lässt, taucht bei manchen der Verdacht auf, ob dies nicht für alle Kulturen Geltung haben könnte. So beschrieb Bettelheim die Pubertätsriten von Mädchen und Buben, deren Ziele immer die gleichen zu sein scheinen. Entweder für Männer durch symbolische Handlungen und Operationen einen größeren Anteil an der Fortpflanzung zu beanspruchen oder aber den Anspruch der Frauen zu schmälern. In diesem Licht könnte das Phänomen der exogenen Zeugung, des Homunculus, der männlich dominierten technischen Kreativität überhaupt als Ausdruck eines spezifisch menschlichen Neides gelesen werden. Dann erhebt sich noch die Frage, wie weit ein solcher Gebärneid dem weiblichen Penisneid an die Seite zu stellen wäre. Wenn letzterer, wie Lacan behauptet, nicht natürlich, sondern symbolisch ist, weil der Penis seinen überragenden Wert nur gewinnt, sofern die Frau in einer symbolischen Ordnung mit androzentrischer Perspektive steht, dann wäre ersterer der Niederschlag eines gynäkozentrischen und matriarchalischen Diskurses. Vielen Dank.